werden die Helden geboren. Wahnsinn! Was ein Handballspiel! Oh, und jetzt zaubern die auch noch. Man kann heute nichts voraussagen in dem Spiel.
Schon wieder eine Sonderfolge. Schon wieder hauen wir an einem eigentlich freien Dienstag eine raus. Das Rewe Final Four hat uns einfach so viele geniale Gespräche beschert, dass wir nochmal einen extra im Petto haben. Herzlich willkommen zur Folge 8 von Hand aufs Harz. Mein Name ist Florian Schmidt-Sommerfeld, bin Handballkommentator bei Sky, in kurz heiße ich Schmiso und bin weiterhin Host dieses Podcasts, des offiziellen Podcasts der DKB Handball-Bundesliga. Christian Prokop ist unser heutiger Gast. Ich finde, das ist einer, der eine unfassbar spannende Vita hat. Mit die spannendste im deutschen Handball, finde ich, kann man wirklich so sagen. Er musste früh seine aktive Karriere beenden. Bei einem Tempo-Gegenstoß hat sie ihn übel erwischt und die Knieverletzung, die darauf folgte, die hat ja auf Dauer dafür gesorgt, dass er einfach nicht mehr weiter Handball spielen konnte. Er hat alles versucht, sich die Oberschenkel brechen lassen, auf Linkshänder umgeschult, wirklich alles reingelegt. Es hat am Ende nicht gereicht, dass die Karriere noch lange weitergehen konnte. Ich finde eine Wahnsinnsgeschichte, die er uns ausführlich erzählt hat, wie das damals war und was er alles versucht hat. Ihr kennt ihn natürlich vor allem als den deutschen Bundestrainer. Wir haben über die WM 2019, die ja sehr erfolgreich war, nochmal gesprochen. Vor allem aber auch über die EM 2018, sein erstes Turnier, was ja ziemlich, man muss es so sagen, in die Hose gegangen ist. Und er hat das, was darauf folgte, eine Hetzjagd genannt bei uns im Podcast. Man hat schon gemerkt, wie ihn das wirklich mitgenommen hat, dass das Wunden hinterlassen hat. Aber er hat auch viel Positives daraus ziehen können. Es hat ihn persönlich vorangebracht, das erklärt er uns in diesem Podcast. Er gibt auch offen zu, er hat einige Fehler damals gemacht, als er noch ganz frisch Bundestrainer war. Zum Beispiel zu wenig Gespräche mit den Spielern geführt und zeigt auf, was er heute anders macht, warum das bei der WM 2019 dann auch deutlich besser gelaufen ist und die Stimmung inzwischen eine ganz andere ist. Ganz besonders spannend fand ich, ganz zum Schluss dieses Podcasts spreche ich mit ihm über sein Verhältnis zu Uwe Gensheimer. Auch das wurde ja viel beschrieben, kritisiert, wie auch immer. EM 2018 für beide sehr schwierig. Und Christian Prokop erklärt ausführlich, wie die beiden wieder zueinander gefunden haben und warum das damals zwischen Kapitän und Trainer bei der EM 2018 noch so schwierig war. Mein Gott, genug der Vorrede. Ich finde, es ist ein tolles Gespräch geworden, in dem Christian Prokop uns echt richtig spannende Einblicke gibt. Ich wünsche euch viel Spaß mit Folge 8 von Hand aufs Harz mit dem Bundestrainer, mit Christian Prokop. Das Rewe Final Four haben wir jetzt intensiv abgearbeitet. Wir haben aber jetzt hier noch eine Aufzeichnung. Wir machen nochmal einen Zeitsprung zurück. Sitzen jetzt hier in den Katakomben der Barclaycard Arena und zwar kurz vor dem Finale zum Rewe Final Four. Und neben mir sitzt, ich würde sagen, man kann es schon sagen, der wichtigste Mann im deutschen Handball, Christian Prokop. Ich freue mich sehr.
Hallo, das ist eine nette Begrüßung.
Ja, aber oder? Der deutsche Bundestrainer ist doch der wichtigste Mann im deutschen Handball. Oder greife ich da zu hoch?
Ich glaube, da greifst du ein bisschen zu hoch. Ist eine wichtige Position. Die muss gut ausgefüllt sein. Das haben wir, oder das wissen wir seit Jahren. Aber da gibt es ganz viele wichtige Positionen im Handball.
Wann realisiert man das denn eigentlich so? Inzwischen ist es ja schon eine ganze Weile, dass du Bundestrainer bist. Macht man sich das eigentlich irgendwann mal bewusst, dass man da einen Riesenschritt geschafft hat, dieses Amt zu bekleiden?
Ha, da bin ich nicht so der Typ für, der sich da darüber schmücken möchte oder sich damit irgendwie so hinterfragt, ob das jetzt ein Riesenkarriereschritt ist. Und ich meine, wenn man das macht, was soll ich dann danach noch machen als Steigerung? Ja. Und alles ist irgendwo endlich. Also dementsprechend, nein, möchte ich einfach da eine tolle Zeit haben, was richtig Gutes erreichen, vor allen Dingen einen tollen deutschen Handball spielen lassen. Das sind eher so die Ziele, die man da, worüber man nachdenkt.
Haben wir ja unter anderem in dieser Arena, wo wir gerade sitzen, wobei die Spiele waren leider nicht so erfolgreich, aber wir haben eine tolle WM 2019, eine Heim-WM erlebt. Ist man eigentlich da immer noch irgendwie in der Aufarbeitungsphase? Analysiert man da immer noch zurück oder ist man schon längst wieder beim Blick nach vorne Richtung nächstes Turnier und EM-Quali, die jetzt ansteht?
Nein, jetzt ist es wirklich der Blick nach vorn gerichtet, aber es war eine intensive Aufarbeitungszeit. Wir haben nach der WM uns bewusst ein, zwei Wochen, gerade so der Staff, Abstand genommen, auch Urlaub genommen, um von Emotionen runterzukommen, um dann natürlich nochmal nüchtern den Blick in die Auswertung zu werfen. Und die haben wir sehr detailliert gemacht mit verschiedenen Analysen der Vorbereitung, was haben wir uns alles als Ziele gesteckt, welche Maßnahmen haben wir ergriffen vor der WM, dann natürlich die WM selber, die 10 Spiele selber, die einen unterschiedlichen Charakter hatten, Vorrunde Berlin, Hauptrunde Köln, Finalrunde dann. Und dann kam es zu wichtigen Schlüssen und die wurden der Mannschaft vorgestellt in Verbindung mit dem nächsten wichtigen 1,5-Jahresplan, nämlich bis Tokio zu schauen.
Wir werden es natürlich wahrscheinlich nicht so ausführlich erfahren, wie die Mannschaft das erfahren hat, die Schlüsse. Aber was ist dann das, was die Öffentlichkeit oder zumindest die Hand aufs Herz-Zuhörer so erfahren dürfen von der WM 2019 Aufarbeitung?
Ja, also erstmal muss man einen Satz sagen, viele so weitermachen wie bisher. Und das muss man dick unterstreichen. Also wir sind ja gern in der Gesellschaft drauf und dran, sehr viel zu kritisieren und immer wieder zu schauen, was es alles zu verbessern gilt. Da muss man festhalten, dass wir nach der enttäuschenden EM 2018 richtig viel aufgearbeitet haben und auch richtig viel gut gemacht haben in diesen 9 Monaten dazwischen bis zur WM. Und dies ist ein Prozess gewesen und das muss man auch weitermachen. Da spreche ich über eine Kommunikation mit den Spielern. Wie häufig ist der Austausch untereinander? Wie viele Feedbackgespräche gibt es? Das ist ein Geben und Nehmen. Also das geht jetzt um Wertschätzung von der Mannschaft selber, vom Staff her. Es geht aber auch um taktische Dinge. Welche Abwehrsysteme spielen wir? Wo haben sie, obwohl wir wenig Zeit haben in der Nationalmannschaft, eine hohe Wiederholungszahl, einen hohen Automatismus, den schon über einen Verein beispielsweise bekommen? Also verschiedene Punkte, wo wir uns gut drauf abgestimmt haben. Und Schlüsse aus der WM sind, dass wir eine ganz starke Abwehr gespielt haben. Und das ist so die deutsche Tradition, aus einer Defensive zu kommen, die aggressiv, aber fair verteidigt. Das haben wir leider gleich im zweiten Punkt nicht hinbekommen. Wir haben die meisten Zeitstrafen mit 45 Stück an der Zahl von allen 24 teilnehmenden WM-Mannschaften. Mehr als Bahrain oder andere Teams. Das ist schon fragwürdig und da gehe ich auch nicht mit einher, aber mussten wir so hinnehmen, aber es war grundsätzlich eine ganz starke Verteidigungsleistung. Wir haben ein super variables Angriffsspiel, über jede Position Torgefahr erzielt und wir haben einen richtig starken Rückzug gehabt. Das Wichtigste finde ich, dass wir als Mannschaft geschlossen aufgetreten sind, dass wir das Publikum hinter uns gebracht haben.
Große Begeisterung, ja.
Ja, und das waren so die absoluten Pluspunkte, die weiterzuführen sind. Und dann gibt es halt auch Punkte, die es zu verbessern gilt, wie zum Beispiel, dass wir in Sondersituationen wie Überzahl- oder Unterzahlspiel zu oft schlechte Entscheidungen getroffen haben, das eine oder andere, der einen oder anderen Ball natürlich auch gerade im Spiel um Platz 3 zu viel ins freie Tor bekommen haben, weil wir unclevere Kombinationen spielen oder zu schnell abschließen in ungünstiger Lage. Und wir müssen uns ankreiden, dass wir vom Tempospiel her noch einen Tick mehr Mut draufpacken müssen, noch häufiger in den Abschluss, noch häufiger in die Wiederholungszahl gehen müssen. Das sind aber kleine Prozentpunkte. Vieles müssen wir so weitermachen.
So, da war jetzt so in einer Minute schon verdammt viel an Analyse drin. Jetzt kann ich, wir haben noch viel zu besprechen. Aber da kann ich mir schon vorstellen, wie das ungefähr ausgefallen ist. Einmal, wo ich nochmal ansetzen wollen würde, gerne, du hast gesagt, du gehst nicht so ganz damit überein mit den Zeitstrafen, also von Schiedsrichtersicht aus, oder hat die Mannschaft zu aggressiv gespielt?
Nein, es sind beides Dinge, die man berücksichtigen muss. Sicherlich hat mir die Linie der Schiedsrichter während der Weltmeisterschaft nicht gefallen. Sie war zu unterschiedlich. Wir mussten uns immer wieder neu darauf einstellen. Und ich habe kein Problem, Zeitstrafen in Kauf zu nehmen, wenn man zu lange im Trikot hängt oder von der Seite Spieler schubst. Wenn man aber aggressiv durch Beinarbeit von vorn Gegner attackiert, wenn man wie Patrick Winczek nach einem aggressiven Stoppfoul fair das Publikum natürlich anheizt, dafür verwarnt wird oder auf den Kicker genommen wird, dann habe ich schon damit ein Problem, weil das auch der Attraktivität dieser Sportart schadet. Und ich habe ein Problem mit, wenn wir Zeitstrafen kriegen nach vorhergehenden Fehlern. Also wenn ich 4, 5 Schritte zulasse, weil die Linie einfach sehr großzügig ist, dann natürlich hänge ich dann irgendwann eine Sekunde zu lange im Trikot. Ja, ja. Also Vorteil mit Fehlern muss man natürlich auch anders bewerten. Und da war mir die Linie zu großzügig und gleichzeitig bei den Zeitstrafen zu kleinlich.
Mhm. Das ausbaufähige, nenne ich es mal, Tempospiel, das ist, glaube ich, so eine Sache, neben den vielen positiven, wo man sich so gefragt hat, warum geht da nicht noch mehr? Was sind da die Punkte? Wie kann man ins Tempospiel? Hat das nur mit Selbstbewusstsein oder es auch, sich auch in den Kopf rufen? Oder wo sind da die Ansatzpunkte, dass wir sagen, wir kriegen noch ein besseres Tempospiel hin?
Erstmal an der taktischen Gesamtausrichtung. Da, wenn man jetzt beispielsweise Norwegen als Nation nimmt, die haben einfach den Ansatz, ein Tor mehr zu werfen als der Gegner. Nicht das eine Tor vielleicht mehr zu verteidigen. Sie kommen aus einer guten Deckung, aber keine überragende. Aber versuchen ja alles, ähnlich wie der SC Magdeburg hier beim Final Four, mit schneller Mitte, mit erweitertem Gegenstoß einfach zu beantworten und damit ein sehr attraktives Spiel zu machen. Wenn wir uns anschauen, haben wir natürlich mit Hendrik Pekeler, mit Patrick Winschek, mit Yannick Kohlbacher drei Kreisläufer häufig in der Abwehr stehen, zumal auch noch Finn Lemke dort verteidigt. Also Spieler, wo wir schon zwei Spezialistenwechsel des Öfteren durchführen müssen. Und dementsprechend ist das Grundtempo schon mal langsamer als bei einer anderen Nation. Das ist das eine. Das kann man taktisch auffangen, indem man in der Abwehr vielleicht den Schwächeren spielen lässt, der aber im Angriff oder in der Spielfeldüberquerung schneller ist. Und der andere Punkt ist natürlich Psyche, die du ansprichst, dass man gerade in engen Spielen signifikant bei uns gemerkt hat, dass das Tempospiel um 50% runterging gegenüber Spielen wie gegen Brasilien oder gegen Island oder Spanien, wo wir, sagen wir mal, nicht so den Druck hatten, wo wir vielleicht mit 3, 4 Toren schon weg waren, dann spielt es sich natürlich leichter. Aber ist es unentschieden gegen Kroatien, gegen Frankreich, gegen Russland, ist es ein sehr enges Spiel, dann merkt man, dass wir sehr viel Verantwortung für den Ball haben und lieber ruhig aufbauen wollen. Also es wird eine mentale Entwicklung notwendig sein, um 1, 2 Tempotore mehr zu machen, und es wird eine taktische Anpassung notwendig sein.
Wir müssen vielleicht noch ein bisschen weiter zurückgehen. In Leipzig hast du damals eine sehr interessante und überragend funktionierende Abwehrformation hingestellt. Bei der EM 2018 mit der deutschen Nationalmannschaft hat das Gefühl, die Mannschaft fremdelt noch so ein bisschen mit dem System. Wie zufrieden aus dieser, weil die Abwehr eben so dieser riesen Grundpfeiler der Spielstruktur ist, wie zufrieden mit der Entwicklung, was die Abwehrarbeit 2019 angeht?
Ja, bin ich mega zufrieden. Können wir alle sein. Auch wenn im Leistungssport sicherlich das Wort zufrieden immer so ein kleines Unwort ist, mit Makel und Gefahr hat, wie du sagst. In der Weltstandsanalyse verglichen mit Dänemark, mit Norwegen, mit Frankreich oder Spanien haben wir mit die variabelste Deckung gespielt. Wir spielen eine 6-0-Abwehr, die kompakt die stärksten Blockwerte hat von allen Nationen. Und da ist gerade Peke, da ist gerade Bambam ganz weit vorn. Wir können aber auch aus der 6-0 im System switchen und spielen mit dem offensiven Innenblock, spielen mit dem offensiven Halbverteidiger gegen die Kamem beispielsweise als Shootingstar von Franzosen. Ja. Also wir sind innerhalb der 6-0 flexibel. Und gleichzeitig haben wir, und das war ein ganz großer Trumpf, die 3-2-1-Abwehr ausgerichtet am THW Kiel für uns als Nationalmannschaft übernommen und haben da beispielsweise auch die Möglichkeit in einer Überzahlabwehr, wenn der Gegner den Torhüter rausnimmt, den sechsten Feldspieler bringt und wir aber nicht diese 6 Pässe Zeitspiel aussitzen wollen, sondern wir machen einfach Druck auf den Gegner und beschäftigen ihn, dann ist das eine klasse Sache gewesen. Also diese Kombination 3-2-1, 6-0 und auch innerhalb der 6-0 nochmal zu variieren, hat keine andere Nation so gemacht.
Wenn wir sportlich nochmal einen Strich drunter machen, insgesamt unter die WM 2019, es ist ein 4. Platz am Ende. Ich glaube, im Halbfinale, da war es eine relativ klare Sache, dass kleine Finale war dann einfach maximal unglücklich. Was machen wir jetzt mit diesem 4. Platz? War das das Minimalziel? Können wir damit zufrieden sein? Ist das ein echter Erfolg? Wie werten wir das jetzt?
Ja, also für uns ist es ein großer Erfolg, weil wir müssen nun mal sehen, dass wir zum einen zwei Hauptziele hatten. Zum einen wollten wir in der fußballfreien Zeit diese Zeit einfach nutzen, breiten Deutschland zu zeigen, wie geil diese Sportart ist. Was da für Jungs auf dem Parkett stehen, die füreinander einstehen, fighten und trotz vieler Widrigkeiten, ob das Verletzungen sind, ob das Schiedsrichterentscheidungen sind, ob das Rückstände sind, immer wieder gekämpft haben, immer wieder alle Leute mitgenommen haben. Und das haben wir erreicht, das merken wir heute noch, egal wo wir hinkommen. Kommt uns eine richtig tolle Sympathie entgegen und eine Anerkennung aus dieser Zeit.
Also kommen die Leute wirklich auf dich zu und sagen, das war geil, was ihr da gemacht habt?
So ist es. Ja. Nach der Zeit jetzt noch. Es gibt so viele Leute, die immer wieder sagen, sie hatten vorher mit Handball nichts zu tun. Ja. Es ist unglaublich, was sie damals erleben konnten. Es waren 2, 3 wunderschöne Wochen im Januar. Mal abseits von Negativschlagzeilen mit Brexit oder sonst was, mal was sportlich schöne Ablenkung zu haben. Und da haben sie uns einfach ein großes Dankeschön ausgesprochen. Das ist manchmal sogar noch mehr wert als ein Platz. Aber natürlich, je länger die WM vorbei ist, desto schöner wäre es gewesen, auch was Handfestes in der Hand zu haben. Und wir haben unser zweites Ziel erreicht, dass wir das Halbfinale erreichen, dass wir zu den 4 aktuell stärksten Mannschaften zählen. Und das dürfen wir uns auch selbstbewusst zählen, weil wir einfach eine Vor- und Hauptrundengruppe hatten, die EM-Niveau hatte. Also wir haben nicht eine Auslosung gehabt, die, sagen wir mal, 5 Spiele im Ansatz wie vielleicht bei uns Korea zugelassen hat, sondern Korea war das einzigste Spiel, was wir klar gewinnen mussten. Alle anderen Spiele, das hat auch Brasilien gezeigt, dass sie über eine sehr gute Mannschaft verfügen. Mhm. Ob das dann Frankreich, Russland, Kroatien war, Spanien war, diese Mannschaften, Island, haben wir alle hinter uns gelassen. Also das ist mehr als verdient, dieser vierte Platz. Am Ende, auch nach der Analyse, sind es wirklich bittere Kleinigkeiten, auch im Halbfinale, um nicht den ganz großen Wurf geschafft zu haben. Das ist jetzt auch sehr ärgerlich. Aber das soll uns halt jetzt auch schärfen für unseren 1,5-Jahresplan mit einer starken EM und natürlich mit dem Hauptziel Tokio, mit dem größten Sportereignis für jeden Sportler, das erfolgreich zu spielen.
Wenn wir noch, bevor wir nach vorne schauen, dann Richtung Tokio und EM-Quali, kann man es auf irgendwas runterbrechen? Was ist das, danach fragt man als Journalist immer so gerne, ich stelle jetzt mal diese platte Frage, was ist denn das eine Ding, was uns noch fehlt, dass wir vielleicht zum Beispiel Norwegen dann auch noch geschlagen hätten? Ist das so ein Spieler wie Sargosen oder können wir da in der Ausrichtung noch was anderes machen? Oder wenn du es dir einfach herzaubern könntest, was würdest du dir wünschen, um zu sagen, wenn ich das noch gehabt hätte, hätte ich Norwegen auch noch geschlagen?
Ja, wir müssen leider in dem Spiel Norwegen sagen oder allgemein in den letzten beiden Spielen, dass uns etwas die Struktur im Angriff verloren gegangen ist. So, jetzt kann ich es mir leicht machen und auf Martin Strobel
den Ausfall
zurückweisen. Was mit Sicherheit ein Grund ist in so kurzer Zeit, dass nicht alles danach perfekt läuft. Beispielsweise das Unterzahlspiel. Wir kriegen mit Martin kein einziges Tor ins leere Tor in der Vorrunde, wo einfach das gut angezogen wurde. Das machen wir ein bisschen zu naiv in den letzten beiden Spielen. Aber grundsätzlich muss man sehen, dass wir ja gerade im Angriff nicht mehr die Durchschlagskraft, nicht mehr diese Rückraumkanoniere in Szene setzen konnten. Also Steffen Feeth als Beispiel hat eine super 6 Spiele hingeliefert, hat Berlin hervorragend gespielt nach einer schwierigen Vereinszeit, hat dann nochmal gegen Island sich da durchgekämpft, wurde auf härteste Weise immer wieder gefoult, habe ich heute noch im Kopf die Szenen, und hat dann aber immer mehr mit der Verletzung zu kämpfen gehabt, dort nochmal stabil rauszukommen. Das waren dann, wenn man Steffen Weinhold noch dazu nimmt, mit Martin Strobel, Steffen Feeth, eigentlich unsere erste Aufbaureihe, die uns durch Berlin getragen hat, die dann in Hamburg nicht mehr so stand. Mhm. Wir betonen das aber, dass wir auch über die Breite kommen und haben da einen Ticken schlechter gespielt, im Angriff, ein Ticken zu viele leichte Stürmerfouls und Passfehler reingehauen. Und dann muss man sagen, dass das Spiel leider auch von beiden Unparteiischen geprägt wurde, sodass wir uns haben abbringen lassen, das erste Mal in diesem Turnier von unserem eigenen Fokus. Mhm. Das war immer wichtig, dass wir versuchen, die Fans zwar aufzusaugen und das mitzunehmen, aber vor allen Dingen auf unsere 40x20 Meter, auf unseren Raum Handball zu gucken. Mhm. Und das in so einem besonderen Spiel war das extrem wichtig. Und das haben wir in dem Spiel leider nicht so geschafft. Dort haben wir uns mit vielen Entscheidungen schwer getan, gemeckert, uns ablenken lassen. Und dann war es so, wie du am Anfang gesagt hast, es schien so, als wenn wir noch ewig spielen können und wir gewinnen das Spiel nicht. Im Nachgang verwischt das so ein bisschen. Wir sind in der 57. Minute 2 Tore im Rückstand und haben Norwegen am Zeitspiel. Wenn wir den Ball erobern, hätten wir die letzte Chance, dann noch in die Verlängerung zu kommen. Am Ende machen wir auf und es ist dann ein extrem hohes Ergebnis, ja, was aber nicht im Spielverlauf widerspiegelt.
Wenn du eine Wurffalle dann stellst und so, ne?
Das kann
dann halt mal schief gehen. Aber jetzt, das heißt, jetzt bin ich ein bisschen ins Leere gelaufen mit der Frage. Jetzt haben wir nochmal eine schöne Analyse von diesem Halbfinale, aber gibt es nicht das eine Ding, ist das nicht so leicht zu beantworten, was wir noch brauchen, den einen Spieler oder weniger Verletzungspech oder was ist es, was uns das nächste Mal wieder in ein Finale tragen könnte?
Was ich sagte, erstmal so vieles so weitermachen. Ja. Also Deutschland wird über diesen Teamgeist kommen, mhm, wird über den Schwerpunkt Abwehrarbeit kommen und wird über ein diszipliniertes Angriffsspiel kommen. Natürlich würde sich keiner gegen einen Spieler eines Formates von Sander Sargosen wehren, wo ich mich tierisch freue, dass der 2020 ja in die HBL stößt. Aber dieser Spieler ist nicht in Aussicht. Und ja, wir haben individuell nicht die Klasse dieses genannten Spielers oder eines Mikkel Hansens oder eines anderen Dänen, kann man einige aufzählen, wie Rasmus Lauge, die sicherlich sehr konstant Top-Leistungen bringen. Wir schaffen das punktuell immer wieder richtig gut, auch in den Vereinen, aber sicherlich müssen wir an der Konstanz arbeiten. Und dafür zählen halt Teamgeist-Sachen, zählen taktische Aspekte, zählt eine gute Stimmung. Das wird uns ausmachen. Das heißt aber nicht, dass man in der grundsätzlichen Ausbildung und Ausrichtung auch des deutschen Handballs weiterkommen muss. Und da bin ich im Team mit mehreren dran, dass es auch das Thema Rückraummitte weiter angegangen wird. Na, wo man einfach jetzt in der Vergangenheit viele Rückraumlinker auf Rückraummitte umgeschult hat, mit sehr viel Torgefahr sicherlich die Rückraummitte ausstattet. Aber es halt auch sein kann, dass etwas an Kreativität, an Geschwindigkeit, Passschnelligkeit einfach und Einsatz der Nebenleute abhanden kommt. Und
dieses klassische Spielmachertum, was Martin Strobel so, ne? Spiellenkertum vielleicht in dem Fall.
Ja. Ganz genau. Also auch, dass bei unseren Sichtungen kleinere Leute, auch Spätentwickler, nicht abgeschrieben werden, sondern die Chance kriegen, einfach länger in dem Elite-Förderprogramm und länger in einem Handball-Förderprogramm aufzutauchen. Vielleicht sind das auch später mal die Linksaußen, die dann auf die Position rücken, aber trotzdem auf Rückraummitte spielen könnten. Also das würde ich mir einfach wünschen, dass da auch in puncto Kreativität wir wieder zulegen.
Ist für uns aus Ligasicht natürlich nochmal interessant, wenn wir jetzt schon bei Sargosen gelandet sind. Das ist ja ein sensationelles Signal für die Liga, oder? Also dem THW kann man, glaube ich, nur beglückwünschen, aber ist ja für die ganze DKB HBL super, dass dieser Mann wirklich 2020 hier ins Land kommt.
Sehe ich genauso. Ich habe eine kurze Sprachnachricht Viktor Szilágyi geschickt, wo ich es erfahren habe, weil ich das genauso sehe, dass das ein ganz tolles Zeichen ist, nachdem Uwe Gensheimer und jetzt auch Sander Sargosen 2020 dann in die Liga stößt, zeigt einfach diese Attraktivität, ist für uns von der Wertigkeit her ganz wichtig, ist für viele Nachwuchsspieler wieder ein Vorbild und eine Motivation, da nachzueifern, zu sehen, was dieser Mann einfach kann. Und auch wenn es kein deutscher Nationalspieler ist, habe ich mich darüber riesig gefreut. Ja.
Kommender Welthandballer, wird er den Titel irgendwann holen?
Ja, das denke ich schon.
Das ist doch mal ein Wort. Schauen wir noch mal auf die, schauen wir erstmal mal auf einen anderen Wechsel. Franz Semper, einer unserer
aussichtsreichsten, vielleicht der, oder man sagt jetzt, wo er nach Flensburg geht, ja auch im Sommer 2020, der Glandorf-Nachfolger, so wird es jetzt ein bisschen diese Geschichte geschrieben, was ja auch irgendwo logisch ist. Guter Schritt für Franz Semper, danach nach Flensburg zu gehen in anderthalb Jahren?
Ich glaube, dass es ein guter Schritt ist, weil es in anderthalb Jahren ist und weil er auch vor allen Dingen zum Spitzenverein mit einem Spitzentrainer geht. Das ist bei der Auswahl der Vereine sicherlich sehr wichtig. Und Mike Machulla hat jetzt mehrere Jahre nachgewiesen, dass er einfach mit Gestandenen, aber auch mit jungen Leuten richtig gut in der Entwicklungsarbeit ist, Spieler einfach besser machen möchte. Und das schaffen nicht so viele Trainer. Und Magnus Röth ist schon Pokal vergeben, oder?
Ich glaube, der Amateurpokal. Ich weiß gar nicht, ob man das über unsere Mikros hört, aber jetzt wird es
schon. Die feiern lauter als die Profis.
Ja,
ja, ein Beispiel
genau, ist. Genau, der hat auch so einen Jungen. Magnus Röth ist, glaube ich, 21.
Magnus, ne? Röth ist, ist drei Tage älter als Franz Semper. Mhm. Und hat uns im Halbfinale Riesenprobleme gemacht. Also, der hat eine enorme athletische, aber auch spielerische Entwicklung genommen. Und deswegen ist das für Franz Semper sicherlich ein sehr attraktiver und auch guter Schritt. Jetzt gilt es aber nicht auf 2020 zu warten, sondern diese anderthalb Jahre bei seinem Heimatverein jetzt Leipzig zu nutzen. Weil dort hat er halt den Vorteil, sehr viel zu spielen, sehr variable Trainingseinheiten zu machen. Also kann einen richtigen Leistungsaufbau im Konditionellen, im Mentalen, im technisch-taktischen machen. Also alle Bereiche, die vielleicht bei einem Champions-League-Verein irgendwann nur noch sporadisch ausgebildet werden, weil die Zeit einfach also nicht zu ist.
Ja, genau,
genau. Das kann er bis dahin noch nutzen, also es ist ein gutes Paket.
Du hast ihm zu dem Wechsel geraten, war zu lesen, stimmt das?
Es stimmt nicht, ärgert mich, das ist auf Spekulation geschrieben worden. Wir haben einen guten Austausch, wie das wichtig ist als Vereinstrainer, Bundestrainer, Spieler. Aber ich werde einen Teufel tun, um Vereine Pro und Contra zu bewerten. Ich kann im Nachgang nur sagen, dass ich diese Entscheidung gut finde, weil sie in anderthalb Jahren ist, weil jetzt Leipzig noch mit ihm die Zeit hat, sich zu entwickeln und weil er dann einen sehr guten Trainer in einem gut geführten Verein kriegt. Aber ich habe nicht vorher beraten.
Ah, spannend. Haben wir das klargestellt? Also das stimmt auf jeden Fall nicht, dass es da den Rat gab. Er ist ja nicht der Einzige mit großem Potenzial. Wir haben zwei tolle Rückraumlinke, wie ich finde, die auch Anfang 20 sind, mit Sebastian Heimann, mit Marian Michalczyk. Tim Souton haben wir schon gesehen bei der WM, was der für ein Riesenpotenzial hat. Ist das so? Vergesse ich noch irgendwen? Oder ist das so die neue Garde, die Deutschland dann in vier, fünf Jahren mal anführen wird?
Na, es sind sicherlich noch Spieler, die jetzt, wir hatten gerade ein Elite-Training mit nochmal vier, fünf Spielern aus dem Jugend-Junioren-Bereich, die so hochstoßen, für die sicherlich alle die EM 2024 ein richtig tolles Ziel sein wird, die Heim-EM. Aber jetzt für die nächste Zeit sind das die richtigen Kandidaten.
Ist das dein Ziel eigentlich auch? EM 2024?
Sind wir ja hier unter uns,
ja? Ja, hier kannst du alles ganz, das kriegt keiner mit.
Ja, ja, das wäre eine Lüge, wenn man das verneint, wenn man so eine Heim-WM mitgemacht hat mit so begeisterungsfähigen Fans, mit so einer geilen Sympathie, was da rübergeschwappt ist. War das schon schwierig, danach nach Dänemark zu reisen das letzte Spiel, den Unterschied so zu spüren, auch wenn die Dänen sicherlich aus ihrer Sicht auch ein sehr gutes Turnier organisiert haben, aber unsere Heimspielfans und Städte, Köln vorneweg, das muss ich einfach nochmal betonen, was das für eine Atmosphäre da war, im Kroatien-Spiel, im Island-Spiel, über 20.000 Zuschauer, da hat jeder Bundestrainer das Ziel, dort nochmal tätig zu sein.
Ja, sind wir gespannt, wohin das noch läuft. Erstmal steht ja jetzt, wir haben es schon im Anklang gehört, es steht Olympia an, es steht eine EM-Quali an. Ganz akut jetzt sozusagen stehen zwei Spiele gegen Polen an in der Quali. Einmal in Polen und eins zu Hause. Ist das... also Polen, gute Mannschaft, aber da sind wir qualitativ schon ein Stück besser, oder?
Ja. Also wir sind besser als die Polen, aber wie es im Sport ist, ist es halt auf dem Papier so. Wir müssen das schaffen, in die Tat umzusetzen und in 60 Minuten einfach uns durchzusetzen. das auswärts beim stärksten Gruppengegner, bei einer Mannschaft, die für uns ein bisschen unbeschriebenes Blatt liefert, weil sie vor kurzem einen Trainerwechsel hatten, weil sie ebenfalls, wie wir in Deutschland, so aus einem 28-Mann-Kader groß variieren. Also es sind immer wieder unterschiedlichste Leute, die dort zum Einsatz kommen. Aber eine sehr junge Mannschaft, die auf Tempo setzt. Also man muss gut abschließen, man muss mit hohem Einsatz zurücklaufen. Und für uns ist die Herausforderung nach so einem tollen Pokalwochenende am Montag, dem Empfang bei unserer Bundeskanzlerin, heiß zu sein, alles dafür zu tun, am Mittwoch mit vollster Konzentration unsere Leistung dort zu bringen.
Gott, das habe ich gar nicht. Die Bundeskanzlerin empfängt, siehst du, da ist wieder was an mir vorbeigegangen. Ist das nochmal wegen der Heim-WM oder wie kam das? Ah, okay. Nochmal so ein ist das so, wie nennt man das denn? So ein Dank oder Staatsempfang oder schieß mich tot, um nochmal die Leistung zu würdigen.
Genau so, und das finde ich ebenfalls eine richtig geile Sache oder eine tolle Sache, dass die Bundeskanzlerin uns ehrt, obwohl wir keine Medaille bekommen haben, sondern aufgrund dieser Art und Weise und was wir für eine Zeit, dann kurze Zeit im Land dann auch beschert haben.
Ich glaube, gerade so gesellschaftlich gesehen, und darum geht es ja, wenn die Politiker einladen, ist es ja, glaube ich, haben ja auch viele gesagt, ne, da ist die Bedeutung ja auch nochmal, das ist ja eigentlich egal, ob du Gold oder Vierter wirst oder was weiß ich. Die gesellschaftliche Bedeutung dieses Turniers ist ja, glaube ich, allen klar geworden. Deswegen ja wahrscheinlich auch diese Einladung trotz ohne Medaille, ne?
Das stimmt, aber trotzdem muss ich sie erstmal machen. Und ich weiß jetzt nicht, wie viel Viertplatzierte sie ins Bundeskanzlerin eingeladen hat, aber das ist für uns eine enorme Wertschätzung. Wie gesagt, nochmal eine kleine Ablenkung in dem Moment und dann kommt die Reise nach Polen und dann wollen wir performen und da sein.
Wir kehren gleich zurück zum Handball. Ein kurzes Päuschen, dann geht's weiter. Dann widmen wir uns dem Menschen Christian Prokop noch ein bisschen intensiver. Du hast selber eine, wie soll ich das sagen, sehr, sehr spannende Karriere, die, das kann man sich kaum vorstellen. Also eine Knieverletzung hat es ja, glaube ich, am Ende und die Folgen davon hat es beendet. Du hast aber auch, du hast umgeschult, um deinen Körper zu schonen, von Rechts- auf Linkshänder. Also das ist irgendwie eine komische Karriere. Wie blickst du zurück auf deine aktive Handballkarriere? Das ist ja fast schon kurios. Und als ich das mal so gelesen habe, ich konnte da richtig mitfühlen, diese Schmerzen. Und dann schult man um auf links. Das ist ja alles völlig abstrus. Was hast du noch so für Gedanken, wenn du zurückdenkst an deine Karriere? Wie war das damals?
Dass ich es immer noch genau so nochmal machen würde, weil ich einfach alles versucht habe, um so lange wie möglich Handball zu spielen. Und diese Begeisterung für diese Sportart so groß ist, dass ich der Wahrheit nicht ins Auge blicken wollte und sagen wollte, das gibt's doch nicht, dass das jetzt vorbei ist. Mhm. Es waren mehrere Knieverletzungen, aber aufgrund eines Knorpelschadens, der 1999 bei einem B-Länderspiel passiert ist. Und dann hat das Ganze 3 Jahre immer wieder mit Operationen, immer wieder mit Herankämpfen, Spielen, Trainieren, wieder Operationen, einfach so einen relativ schmerzhaften Leidensweg genommen. Und als 4. Operation, das war die letzte, habe ich mir einfach gesetzt, jetzt setze ich alles nochmal auf eine Karte, mache so eine Art oder Umstellungsosteotomie heißt das, also da wird der Oberschenkelknochen um 9 Grad von einem leichten X-Bein zu einem leichten O-Bein gebogen und damit wird die Belastungsachse im Knie verändert. Und das hört sich natürlich schlimmer an, als was es ist. Es ist eine Narkose, man schläft, also man merkt nicht, wenn man Sachen wie jetzt liest, da wird dem Oberschenkelknochen gebrochen. Na klar, hört sich das
nämlich gelesen.
Furchtbar an.
Mir ist ganz anders geworden, ehrlich gesagt.
Ja. Die Schmerzen sind dann beim Aufwachen und sicherlich, wenn 9 Grad eine Belastungsstatik verändert wird, dass dann Sehnen und Bänder und Kapseln und das ganze Gewebe eine gewisse Zeit braucht, dass das alles angepasst ist. Aber das ist kein Riesending, sonst hätte es der Arzt nicht gemacht, sondern es war eher ein Riesending, dass es nicht bei einem Leistungssportler durchgeführt werden sollte, sondern das macht man für einen normalen Hausgebrauch. Wenn man nicht mehr schmerzfrei Rasen mähen kann oder andere Dinge machen kann, dann sollte man so eine Art Umstellungsosteotomie machen. Aber für den Leistungssport war das neu. Das habe ich aber durchführen lassen wollen. Und das ist auch bis heute die richtige Entscheidung, weil ich einfach toi 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 kein künstliches Kniegelenk brauche, obwohl das sehr schnell...
Das wäre eventuell auf dich zugekommen, sonst ohne
ganz die genau. OP? Ah, okay. War schon sehr runtergeritten, das Knie im Inneren, vom Knorpel und Meniskus war nichts mehr da, es war nur noch Knochen auf Knochen und dementsprechend war das wirklich eine gute Operationsmethode. Aber es war das linke Knie und als Rechtshänder bin ich halt immer im 1-1 im Training, immer im Sprungwurf über das linke Knie gesprungen. Und das macht mich ja kaputt, diese Wiederholungszahl zweimal am Tag oder sechsmal in der Woche, je nachdem, wie man es dosiert. Und da habe ich gesagt, muss es noch eine andere Möglichkeit geben, dass ich weiter erste Bundesliga spielen kann. Und das, da ich, sagen wir mal, ein bisschen Erfahrung mit der linken Wurfhand hatte, weil wir ja in der ehemaligen DDR sehr viel Trainingseinheiten auch komplett mit links durchgeführt haben. Ach so, einfach okay. In der Jugend war das so Standard. Mhm. Ist da immer noch mal von Nervenzellen wahrscheinlich was übrig geblieben, sodass ich mich nicht dumm angestellt habe, ein gutes Grundniveau hatte. Ja, und dann habe ich schnell schon nach der Operation mit Alltagssachen wie Suppe löffeln oder das Brot schmieren mit der linken Hand, mache ich bis heute noch. Tischtennis spielen, Tennis spielen, Bowling spielen, alles solche Sachen, also von klein zu groß erarbeitet mit der linken Hand. Dann irgendwann angefangen links zu werfen, mit rechts abzuspringen. Und das Schöne war, dass man dann immer noch mit rechts werfen konnte.
Ja, und dann kam also als Überraschungsmoment, das manchmal
ganz mit genau. Ja, also man hätte ja Mitte spielen können und zu beiden Seiten eigentlich zur Hand geht.
Ja.
Also es ist ja kaum was gegen die Hand, es ist eigentlich immer zur Wurfhand, wo man eine gute Stärke hat, eine gute Explosivität entwickeln kann. Der Plan ging dann auf, dass ich irgendwann zu meinem damaligen Verein GWD Minden in die erste Bundesliga zurückgekehrt bin und mich witzigerweise dann bei den Positionswürfen nicht auf Rückraum links angestellt habe, sondern auf Rückraum rechts. Mhm. Nicht hinter Aaron Zirk und Frank von Bern, die damals die Mitspieler waren, sondern hinter Moritz Schepsmeier und Blaso Lisesic, die 2001, 2002 in Minden gespielt haben.
Ja.
Und die schon alle verdutzt geguckt. Und dann kam auch ein gutes Pfund raus. Gefühlt so 70-80% von der Wurfhand. Ja. Aber das reicht. Wie gesagt, man kann ja mit der anderen Hand noch werfen. Und dann muss man leider sagen, dass trotzdem immer wieder Wasser, Flüssigkeit ins Knie reingekommen ist. Und dann musste ich halt der Wahrheit ins Auge blicken, dass es nicht mehr geht. Der Vorteil daran war, ich habe dann eine Trainerkarriere danach begonnen. Und viele fallen ja vielleicht danach zurück, wenn was taktisch nicht läuft, dass sie Spielertrainer machen. Aber diese Option gab es für mich nie mehr. Ich musste mich immer durchkämpfen, weil die Spielerseite einfach erledigt war.
Mit 24 war das, oder?
Mit 24 habe ich als Trainer begonnen, aber mit 22 ist das Knie dann durch gewesen und es kam zur Sportinvalidität.
Und das, inzwischen klingt das so, als könntest du da über das alles sehr, sehr entspannt reden, aber das stelle ich mir irre hart vor, wenn da so ein Lebenstraum kaputt geht, weil der Körper, bei dir hatte das ja jetzt nichts mit, wenn man einfach irgendwann merkt, ich kann es halt nicht, böse gesagt, ich bin nicht gut genug, das kann man vielleicht so verarbeiten, aber wenn du sagst, ich kann eigentlich, ich kann es sogar mit meiner schwachen Hand und der Körper macht einfach nicht, das muss doch irre hart sein.
Das war in dem Moment auch sehr hart, aber es war ja so ein schleichender Prozess, es ging ja über Jahre, dass das Knie einfach nicht mehr mitgemacht hat. Und dann hat man auch irgendwann die Lust aufgrund der Schmerzen im Training verloren, weil man nicht mehr 100% einfach, man kann nur noch ein Level halten, aber nicht mehr sich weiterentwickeln richtig. Und dementsprechend wollte ich so einen richtigen Cut machen und nochmal alles auf eine Karte setzen mit Umstellungsosteotomie, mit Linkshänder. Und dann war es bitter, wo ich da merkte, das klappt auch nicht mehr. Aber ich hatte halt die Gewissheit, jetzt wirklich alles versucht zu haben, deswegen war ich nicht rückfallgefährdet.
Und ist diese Knieverletzung, das war ja irgendwie, du hast es mal beschrieben, ich glaube, dass du in einen Gegenstoß oder so gegangen bist und dann ganz übel abgeräumt worden bist von einem Gegenspieler. War das wirklich nur diese eine Situation, auf die alles zurückzuführen ist oder hattest du auch irgendwie eine genetische, dass da schon eine Vorbelastung war oder so? Es war dieser eine Unfall.
Es war der eine Unfall, der dann unglücklich behandelt wurde, weil ich einfach mich nicht zu einer Operation habe entschlossen. Und weiter trainiert habe und mit Wasser im Knie ist es schlecht, weiter zu trainieren, aber das habe ich gemacht und dann hat sich sehr schnell eine kleine Arthrose entwickelt, die dann nicht mehr aufzuhalten war.
Du bist ein unglaublicher Ehrgeizling. So klingt das.
Kann mag sein.
Naja, wenn man so viel auf sich nimmt, um diesen Traum und mit Wasser im Knie weiter trainiert, das ist ja fast schon über-ehrgeizig.
weiß ich nicht, habe ich damals einfach als Ziel so empfunden, alles dafür zu tun. Habe auch viel Unterstützung bekommen, auch von meiner Familie. Dann fällt das leichter, sowas einfach durchzuziehen. Und ich dachte, es kann doch nicht sein, dass das jetzt das Ende ist. Man kämpft sich aus der Jugend über die Regionalliga, über die zweite Liga in die erste Liga, in die B-Nationalmannschaft. Und dann soll es das jetzt gewesen sein. Und das wollte ich nicht wahrhaben. Und deswegen habe ich das alles versucht. Und ich finde, dass Wille oder Ehrgeiz auch trainierbar ist.
Mhm. Oh, okay. Das ist keine, da sagen ja viele, das hat man oder nicht. Aber das kann man sich aneignen.
Ja, ein bekannter Bergsteiger hat mal gesagt, dass Wille und Willensleistung wie ein Muskel ist. Der ist trainierbar. Man kann immer wieder an sein Maximum gehen und auch mal drüber hinaus. Und dann fällt es einem das nächste Mal leichter. Also bin ich auch der Überzeugung, dass natürlich eine gewisse Einstellung mitkommen muss. Aber vieles ist auch ein Trainingsprozess und ein Häufigkeitsprozess.
Dann gibt es noch Hoffnung für mich. Das macht mir gerade. Ich bin jetzt nicht der übermäßige Willensarbeitsmensch.
Nach Folge 6 wird hier abgebrochen. Neuer Beruf.
Ach, herrlich. Jetzt habe ich mich selber ein bisschen rausgekickt hier. Wo wollten wir denn noch hin? Was mich nochmal interessiert hätte, was anderes für den Kopf so. Jetzt haben wir schon viel über das mentale Verarbeiten gesprochen. Ich stelle mir deutscher Bundestrainer, also bei mir hätte es dazu leider in 100 Jahren nicht gereicht, aber ich stelle mir das sehr geil vor, deutscher Handball-Bundestrainer zu sein. Ich hätte aber ehrlich nach der EM 2018 mit dem Blick auf die WM 2019 hätte ich nicht mit dir tauschen wollen. Den Druck stelle ich mir schon immens vor. Wie war für dich dieses Jahr zwischen der enttäuschenden EM? Wusste ja keiner, du ja sicher auch nicht, hat man keine Garantie, ob die WM ein Erfolg wird. Hätte ja auch wieder in die Hose gehen können und dann stehst du ja komplett begossen dann da. Wie war dieses Jahr?
Zweigeteilt. Das erste halbe Jahr, beziehungsweise die 3 Monate, die sicherlich auch einer kleinen Hetzjagd irgendwo glichen, waren sehr schwierig. Das muss man ehrlich sagen. Es war eine unschöne Zeit, wo man von allen Seiten sehr viel Negatives einfach entgegengebracht bekommen hat. Auf der anderen Seite, ich mir immer gesagt habe, dass es das nicht gewesen sein kann und dass es auch nicht das war, was ich wollte und weiß, was ich auch mit der Mannschaft kann und erreichen kann. Und habe dann nach der Präsidiumsentscheidung, die knapp für mich ausgefallen ist, mich wirklich riesig gefreut, das beweisen zu dürfen und habe danach sehr viele Wege gemacht und sehr viele Veränderungen auch herbeigeführt. Aber nicht nur an meiner Person, die ich vertreten kann und die, sagen wir mal, zu dem Anforderungsprofil noch besser passen, weil es schon ein noch größeres Anforderungsprofil oder verändertes Anforderungsprofil mit sich bringt als das eines Vereinstrainers. Und das habe ich, unterschätzt ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber man konnte sich noch so viele Gedanken im Vorfeld machen, was alles bewusst anders auf einen zukommt. Man musste es leider erlebt haben, um die richtigen Ansätze, die richtigen Korrekturen dann auch vorzunehmen. Das Entscheidende ist aber nicht nur eine Persönlichkeitsentwicklung, sondern wie es oft dargestellt wird, sondern die Art und Weise, wie Mannschaft und Trainerstaff zusammenarbeitet und viele andere Dinge, die wir angeschoben haben.
Mhm. Und ist da, also was waren da so die Dinge, die du vielleicht falsch eingeschätzt hast oder die dich überrascht haben? Oder warum war der Auftakt so schwierig?
Naja, zum einen speichert man ja das ab, wo man selber Erfolg mit hatte. Es geht jedem so, dass ich damit natürlich selbstsicherer werde, was ich meine, gut zu können. Und aus den 4 Jahren Leipzig hat mich natürlich eine Arbeit geprägt, wo ich eine Mannschaft von unten nach oben entwickeln durfte. Das mit sehr vielen Vorgaben, mit sehr viel handballerischer Expertise, möchte ich es mal so nennen. Und jetzt kommst du als Bundestrainer zu einer Mannschaft und weißt, du hast nur 20 Tage im Jahr. Eine Zeit, die minimal ist. Ja. Da habe ich nicht noch groß Zeit in meinen Augen, Gespräche zu führen oder zu fragen, ob da der Schuh drückt oder ob das passt, die und die Taktik, sondern ich habe einfach versucht, dem neuen Spiel meinen Stempel aufzudrücken und klar zu sagen, das und das möchte ich nur so und da liegt die Korrektur. Und habe es aber verpasst, die Erfahrung vieler wichtiger Spieler mitzunehmen, auch ihre Stärken zu berücksichtigen, sowohl Deckung als auch Angriff. Und das hat man gemerkt, dass ich in Stresssituationen sie verloren habe, dass sie eben nicht der hundertprozentigen Überzeugung waren, sich auch für den Trainer und auch für die Mannschaft dann so den Hintern aufreißen zu müssen, sondern das war dann einfach eine Quittung, die man erhalten hat.
Ist bei euch jetzt alles, wie soll ich das sagen, ausgeräumt sozusagen? Hast du das Gefühl, ihr habt ein sehr gutes Gefüge, jetzt so schien es bei der WM zu sein?
Ja, also das ist eine ganz tolle Mannschaft mit tollen Typen, die ich, was ich vorher einfach als ja, Gemeinschaft gesehen habe, wo ich in kurzer Zeit schnell was auf dem Schachbrett entwickeln möchte, aber es ist halt viel mehr. Vor allen Dingen diese Zwischenzeiten zwischen diesen Lehrgängen, wenn man sich vorstellt, wir haben 20 Tage, das ist halt nichts in dem Jahr. Jetzt haben wir noch 18 Tage für das gesamte Jahr 2019 zur Verfügung. Und da sind immer wieder Quali-Spiele mit einbezogen. Ist es einfach wichtig, diese Zwischenzeiten zu nutzen, also zu den Spielern zu reisen, in den Austausch zu kommen. Bei dem einen ist das mehr über ein Video, bei den anderen ist es mehr Telefon oder mal WhatsApp oder E-Mail, verschiedenste Sachen. Aber auch Teamsachen zusammen zu machen, auch taktische Konzepte anhand der Vereinsstärken weiterzuentwickeln. Also ein bisschen einen runderen Blick für alles zu haben. Das sind so verschiedene Dinge, die uns einfach mehr Vertrauen bringen und auch eine bessere Ausgangsgrundstimmung.
Du hast vorhin eine Hetzjagd genannt. Und das ist genau das, was ich meinte, wo ich sage, da hätte ich nicht gern mit dir getauscht, weil ich auch das Gefühl hatte, der Druck war immens. Meintest du, also von wem kam das? Kam das auch von innen raus, von der Mannschaft vielleicht Unzufriedenheit oder meinst du die Fans oder die Medien oder wo hast du da das Gefühl, wo ist mit dir nicht fair umgegangen worden?
Ja, Schmiso, da habe ich Verständnis, dass ich da jetzt nicht mehr nachkarten möchte. Es war einfach eine unschöne Zeit. Es hört sich vielleicht blöd an, aber ich musste sie für mich auch durchmachen, um einfach von der Persönlichkeit und von der Anforderung her wichtige Schritte in der Zukunft einzuleiten und darüber bin ich auch dankbar. Aber über jedes Kommentar, über jeden Kommentar ungefiltert zu sprechen und was das mit mir gemacht hat, das ist jetzt sicherlich der falsche Zeitpunkt. Da habe ich auch viel draus gelernt und viel hinter mir gelassen. Beispielsweise zum WM-Turnier immer wieder auch mir Zeit genommen, pro Tag eine Stunde Sport zu machen, Sauna mal zu machen, auch wenn man vielleicht noch zwei Frankreich-Videos zu schneiden hat oder noch zwei Einzelgespräche oder einen Pressetermin noch durchzuführen hat. Trotzdem habe ich mir das bewusst gesetzt und ich habe vieles Positive auch mit rausgenommen, wo ich auch selbst im Spiel um Platz 3, für mich hätte das Turnier noch eine Woche länger gehen können. Ich hatte noch genug innere Energie und das war sicherlich vor einem Jahr ganz anders.
Gab es denn diese, man hat ja die abstrusesten Dinge gehört, dass wenn du Bundestrainer bleibst, wenn diese Präsidiumsentscheidung so ausfällt, dann wird es da Rücktritte geben. Das ist ja alles nicht so gekommen. Also gab es da intern so Querelen, wo man sagen könnte, da standen wirklich Sachen spitz auf Knopf oder ist das alles nur von außen erfunden oder aufgebauscht worden?
Nein, es ist mit Sicherheit beides. Es ist überall ein Stück Wahrheit dran. Es ist auf der einen Seite übertrieben dargestellt worden. Es wurde nie was Verteidigendes gesagt, sondern immer wieder der nächste Artikel noch einen hinten dran gehangen. Der vorhergehende Artikel wurde aber nicht gekürzt, sondern es wurde ja immer länger, dieser Rattenschwanz, was alles schlimm läuft und falsch läuft. Deswegen ist das auf der einen Seite viel zu aufgebauscht worden und sicherlich glaubt man irgendwann das auch, wenn das ein halbes Jahr lang geht, gefühlt und keiner stellt was richtig. Dafür ist es nun mal keine Vereinsmannschaft, wo man sich jeden Tag sieht und daran arbeiten kann, sondern es ist einfach abgehakt und danach wird dann nur in der Öffentlichkeit nur noch drüber diskutiert. Das ist schade.
Du kannst nichts korrigieren.
Du kannst nichts korrigieren, erst in einem Jahr wieder. Das ist der Nachteil dieses Berufes. Aber du kannst halt in der Zwischenzeit sehr viel machen, was wenige Leute sehen. Und das ist für mich entscheidend, dass die Mannschaft ein großes Vertrauensverhältnis hat, dass die Mannschaft merkt, da ist jemand, der ist zwar akribisch und ich möchte nicht dieses Wort als Unwort des Jahres oder in Deutschland, dass Perfektionismus einfach schlecht ist. Das gehört sich auch nicht, weil das ist was Wichtiges, um voranzukommen. Aber natürlich muss der Mix da sein mit einer gewissen Lockerheit, mit einer gewissen Ausstrahlung, die auch Zuversicht mit sich bringt. Und das habe ich gefunden bei der Mannschaft, weil ich ihnen immer mehr vertraue, weil ich aber auch in Zukunft weitere Dinge anschieben muss, entwickeln muss, damit wir auch bei den nächsten Turnieren das Halbfinale erreichen.
Ein Verhältnis zu einem Spieler sozusagen würde mich nochmal interessieren. Das war mein absoluter Lieblingsmoment von der WM nach dem Kroatien-Spiel, als der Halbfinaleinzug klar ist. Dieser Moment, als Uwe Gensheimer dich an der Tür da in den Katakomben erschreckt. Ich glaube, es hat direkt jeder vor Augen. Und ihr umarmt euch dann so herzlich, also du bist erstmal völlig erschrocken, dann umarmst du ihn so herzlich. Ich glaube, es hat jeder diese Szene vor Augen. Da hatte ich das Gefühl, weil über euer Verhältnis ist ja auch viel gesagt worden, da hatte ich das Gefühl, ihr habt so einen richtigen spätestens da zusammengefunden, einen Frieden geschaffen, wenn auch immer, ich weiß ja nicht, was davor war, aber falls mal einen Krieg in Anführungszeichen gegeben haben sollte, das sah sehr innig aus, du mit Uwe Gensheimer.
Ja, nein, also es ist natürlich einmal im Erfolgsfall immer vieles auch leichter. Und das war eine schwierige Zeit, auch für Uwe als Kapitän 2018. Es kam ein neuer Trainer, den sie kennenlernen mussten, der erstmal ganz andere Videositzungen vielleicht macht, einen anderen Tagesplan aufstellt, als ihr Vorgänger auch noch aus dem Vertrag rausgekauft wurde. Was ist das überhaupt für ein Trainer? Also das waren viele Unwegsamkeiten und viele unerfahrene Dinge. Und dazu lief es dann selber nicht gut bei ihm in der Turnierleistung. Und er hatte aber noch die Aufgabe, die Mannschaft irgendwo im Gleichgewicht zu halten, wo dann aber vielleicht eine Missbalance mit mir war. Und dementsprechend war das eine sehr schwierige Situation für ihn. Und er hat genauso einen hohen Anteil, dass wir vom Inneren sehr motiviert sind, dass wir als Mannschaft weiterkommen wollen und dass er sie zusammenhält. Und das hat uns ja, oder das merkt man in der Szene auch, dass wir einfach, dass es ein gereinigendes Gewitter gab und dass, ja, dass wir in die gleiche Richtung gehen. Und Uwe hat eine sensationelle WM gespielt, also nicht nur als effektiver Linksaußen und Siebenmeterschütze, sondern auch wie er uns mitgenommen hat, als Mannschaft, wie er das Publikum mitgenommen hat. Da ist alles im Reinen und da freue ich mich einfach auf geniale Momente weiter mit ihm.
Ja. Aber reinigendes Gewitter, also das ist das, man kann schon sagen, davor, es war
natürlich mussten wir
zwischen euch.
Ja, aber es war nie so schlimm, wie es dargestellt wurde. Ja. Das muss man halt auch rauskehren.
Ja. Ja.
Aber die offenen Worte und das halt nicht einmal, sondern zu vielen Terminen, zu Lehrgängen zwischendurch ist der Kontakt einfach wichtig. Und es wird auch in Zukunft Dinge geben, wo man unterschiedlicher Meinung ist und am Ende muss ich es und habe ich es trotzdem zu entscheiden, weil dafür bin ich nun mal Bundestrainer und muss auch den Kopf hinhalten, wenn es nicht läuft, und habe auch irgendeine Idee von einem Handballspiel. Aber gerade in dieser kurzen Zeit möchte ich umso mehr diese Spieler von ihrem Erfahrungsschatz her einbeziehen und möchte auch eine große gegenseitige Wertschätzung.
Ich wünsche dir viel Erfolg dabei.
Schade, ist schon vorbei, ja.
Ja,
aber das Finale
jetzt,
kommt.
Ja, genau. Jetzt müssen wir müssen es jetzt ins Finale. Das Revel Final Four, da kann ich den Bundestrainer kommen, in Teufelsküche. Wenn ich die jetzt noch länger, jetzt haben wir eh schon ein bisschen überzogen. Christian Burkhoff, vielen, vielen Dank. Es hat mir echt eine Menge Spaß gemacht, eine Menge spannender Einblicke. Ich glaube, ein paar Sachen konnten wir auch mal richtig rücken und wir hören uns sicher mal wieder in Hand aufs Harz, ist so mein Gefühl.
Vielen Dank, Schmiso.
Danke.
Alles Gute.
Ja. So, und an euch, ihr wisst, wie das ist. Bleibt dran, abonniert das Zeug. Ich sage ja immer wieder das Gleiche. Schreibt uns, was euch gefällt, was euch nicht gefällt und so weiter. Bleibt einfach dran bei Hand aufs Harz.
Man kann heute nichts voraussagen in dem Spiel.